Christine.
Hallo Christine.
Schön, dass du da bist.
Hallo ihr beiden.
Wir sind alle mega aufgeregt. Gib mir mal bitte dein Glas, damit ich auch noch deins einkissen.
Küssen.
Und da sind wir schon bei frühkindlichen Reflexen und dem Kiss.
Da stehen jetzt auch nur die Physios und Ergos unter uns.
Ja.
Naja, gut.
Und die
vielen Dank.
Ah, nee, das.
Oh, das ist schon ein bisschen durch den Wind.
Dankeschön.
Wir müssen auch anstoßen.
Wir stoßen jetzt geräuschvoll an.
Als würden wir aus Blumenvasen trinken. Aber gut.
Nein, es sind Gläser.
So.
Schön.
Willkommen.
Das sind so Geräusche, die man immer richtig mag im Podcast. Mhm. Ich muss mich mal gemütlich hier zurücklehnen. Da ist Naschi, Christine.
Hallo. Ich bin gerade zuckerfrei, danke.
Hi.
Ich bin die Christine und ich freue mich sehr, heute Gast sein zu dürfen in eurer ersten Folge von Hirnstammtisch.
Wie alt bist du, Christine?
Ich bin gerade eben erst 39 Jahre jung geworden. Alte Kröte.
Grün in den Ohren. Bestes Was? Alter.
Naja.
Christine, du hast zwei Kinder?
Ja.
Erzähl mal.
Ich habe zwei Kinder. Ein Junge und ein Mädchen. Die haben beide zufällig am gleichen Tag Geburtstag, denn es sind Zwillinge. Richard und Ida, die sind jetzt 10 Jahre alt und sind als Frühchen zur Welt gekommen, 6 Wochen zu früh.
Das war eine In-vitro-Schwangerschaft.
Ja,
genau.
Genau.
Vielleicht magst du ganz kurz erklären, warum In-vitro? Ja. Also wenn das nicht so intim ist?
Nein. Alles gut. Also bei mir wurde als Baby festgestellt, dass ich ein Teratom habe zwischen Niere und Blase. Das ist sowas wie ein Zellklumpen, gutartiger Tumor. Der wurde entfernt, aber dadurch entstanden ganz viele Verwachsungen in meinem Bauchraum.
Wie alt warst du da?
Das war direkt schon nach der Geburt.
Mhm.
Genau. Mir wurde mein Steißbein entfernt. Dadurch konnte ich halt einfach nicht auf natürlichem Wege schwanger werden, weil diese Verwachsungen den Weg versperrt haben, wenn man es jetzt einfach ausdrücken will.
Weißt du, welche Muskeln das sind? Also oder welchen Bereich oder was genau das betrifft? Welche Organe?
Okay. Also der Darm ist an der Bauchwand zum Teil festgewachsen und durch diese verwachsenen Darmschlingen, die mir persönlich keine Beschwerden machen, aber dadurch schafft es einfach das Spermium nicht richtig seinen Weg zu finden. Und wir haben das damals, mein damaliger Mann und ich, haben das 3 Jahre probiert, auf natürlichem Wege, und es hat nicht funktioniert. Und dann war klar, wir gehen zum Kinderwunschzentrum hier in Magdeburg. Und da wurde das dann ziemlich zügig festgestellt, dass man das dann auch ganz unkompliziert über diese IVF machen kann.
Vielleicht nochmal für unsere Zuhörer.
Ja.
IVF, in vitro.
In vitro,
ja. Was genau, also dir wurden dann Eizellen entnommen und die wurden außerhalb in der Petrischale befruchtet.
Genau.
Und dann wieder eingesetzt.
3 Tage später wieder eingesetzt und dann hat man gewartet und 2 Wochen darauf bin ich zum Bluttest wieder hin und dann wurde festgestellt, dass ich schwanger bin. Es hat also beim ersten Mal gleich geklappt.
Sehr schön.
Ja.
Und dann wolltest du gleich 2.
Genau, wir haben gesagt, wir möchten gern 2 Kinder und weil wir ja auch gehört haben, dass es bei vielen nicht gleich klappt, wurde uns dann angeraten, dass wir ruhig auch beide Eier, also es wurden auch nur 2 Eier, sind was geworden, also sie haben ja mehrere Gelbkörper entfernt und dann befruchtet Eizellen, aber nicht alle sind wirklich befruchtet worden im Endeffekt. Mhm. Ja, nur 2 sind übergeblieben und die 2 haben wir dann einsetzen lassen.
Ach.
Natürlich mit dem Risiko, dass auch beide was werden, aber in der Hoffnung, dass zumindest 1 was wird.
Mhm.
Und sind beide was geworden, weil es ja Mädchen und Junge, 2 Eier.
Ja. Ah, okay. Wie hast du das empfunden? Also war das für dich emotional aufwühlend oder sagst du, irgendwie war ich da recht abgeklärt? Oder?
Ich muss sagen, ich war da ziemlich abgeklärt. Also mich hat auch, ich musste ja diese künstliche Befruchtung geht ja einher mit ein paar Wochen Hormongabe. Man muss sich selber Hormone spritzen. Und da ich ja grundsätzlich auch immer sehr strukturiert und organisiert bin, passte mir das ganz gut in den Kram, dass ich genau wusste, ich mache jetzt dieses und jenes.
Mhm.
Hatte, glaube ich, auch nicht so viele Stimmungsschwankungen. könnte sein, dass
jetzt doch. Ich habe den Ex-Mann einladen.
Nein, also eigentlich hat mich das emotional wenig mitgenommen. Ja. Und dann weiß ich noch, an dem Tag, als ich den Anruf bekam, da war ich schon sehr aufgeregt. Und mein Ex-Mann war auch zur Arbeit und eine sehr gute Freundin von mir war dabei und ich musste dann auf jeden Fall vorher schon mal einen Schwangerschaftstest machen.
Der war schon positiv.
Der war positiv und eine Stunde später riefen die dann an und haben das bestätigt und dann war ich natürlich happy. Ja, und dann sind wir zum ersten Termin. Da war auch meine Freundin dabei und nicht mein Ex-Mann. Naja. Und dann hat die auf einmal drei Fruchthöhlen gesehen. Und da habe ich natürlich erstmal Schiss bekommen, dass es vielleicht Drillinge hätten sein können. Aber sie hat sich dann verguckt. War dann doch nur Zwillinge. Aber das war schon kurzer.
Aber bei Drilling kriegst du ja dann eine Haushaltsgehilfe, ne?
Oder? Also mit Zwillingen ist man echt ein bisschen... Ja.
Also ich muss vielleicht nochmal ganz kurz dazu sagen, Christine und ich, wir haben uns kennengelernt, da waren... Ist meine zweite Tochter geboren gewesen, ganz frisch geschlüpft und ihre Zwillinge auf dem Geburtstag von.
Das war so peinlich.
Unsere erste Begegnung war Christine neben mir.
Ich mit dem Pixie.
Ja. Ich hörte davon.
Siehst du so schlimm aus?
Neben
sitze
mir.
Sitze auf so einem Klappholzstuhl.
Und kracht zusammen.
Nein. Das war schon so. Und ich wollte was aufheben und bücke mich so schräg nach unten. Und dann war die Schärfe gekommen. So das dick war ich auch nicht.
Nein. Aber das war so lustig, weil wirklich vor meinem Auge hast du dich mit mir unterhalten.
Rups,
und warst du dann weg. Und ich war so lang.
Das war's. Brauchst du nicht mehr ansprechen. Ich denke,
das
nächste Klatsche.
Aber. Ja. Und seitdem?
Und nun seitdem?
10 Jahre jetzt, ja.
Ja. Waren wir immer spazieren.
Ja. Und deswegen habe ich das nämlich mitgekriegt, wie das war mit den Zwillingen. Wie anstrengend das auch war. Also ich habe dann oft Christine abgeholt von zu Hause. Ein Gepucke. Erst das eine Kind fertig gemacht, dann das andere. Sie war immer so. Ram, 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 ram.
Muss sehr schnell gehen, wenn es dann kalt
war. Ja, na klar. Ja.
Und du hattest die dann dick angepackt und konntest die ja auch in den Dingern nicht draußen hinlegen, aber auch nicht ewig drin lassen. Und ich musste diesen Zwillingskinderwagen jedes Mal aus dem Keller
raus.
Also unter der Treppe.
Stimmt.
Aus dem Keller hochbucken.
Ja. Und Richard hat immer, fing immer schon an zu brüllen.
Immer.
Der konnte nicht abwarten.
Nee. Der hat immer gebrüllt.
Und da sind wir ja schon beim Thema. Was so unsere Intention war, ist ja erstens diese künstliche Befruchtung, was das so aus mütterlicher Sicht einfach auch mit dir emotional gemacht hat. Und dann Zwillinge, zweieiig und die Unterschiede. Wo ist da, wie gesagt, das eine Schwangerschaft mit einem Hormonstatus der Mutter, den gleichen Stressfaktoren positiv wie negativ, was so in der Schwangerschaft auch einfach passieren kann. Also beide gleich beeinflusst und doch unterschiedlich entwickelt. Ich möchte jetzt hier nicht das Geschlechterthema aufmachen, aber du hattest schon im Vorfeld, hatten wir uns kurz mal drüber unterhalten, das eine oder andere Mal. Aber du hattest mir erzählt, dass ja bereits in der Schwangerschaft die Fruchthöhlen, da gab es ja schon Unterschiede. Ne?
Ja,
magst du mal ganz kurz ein bisschen ausholen?
Also es war ja von Anfang an, hatte man ja immer Angst, dass passiert was. Ja. Und meine Familie hat ja auch immer gesagt, nein, nur warte mal. Da wird ja sowieso eins nicht überleben. Da brauchst du ja keine Acht, brauchst du ja 21. Schwangerschaftswoche. Na, jetzt brauchst du noch nicht gucken wegen irgendwas für die Kinder. Warte mal noch ab. Naja, und dann war man immer mit Angst behaftet und hat immer gedacht, wenn wirklich passiert. Also wir haben auch so ein, wie hieß das, Angel-Krim-Ding, wo man da die Herzgeräusche hören konnte. Das liegt man sich so auf dem Bauch. Jeden Abend haben wir da immer wieder Herzgeräusche abgehört und immer, also es war schon so richtig. Genießen konnte man das
nie ganz sicher.
Nie richtig, genau. Mhm. Wenn man immer Angst hatte, da passiert jetzt doch nochmal was. Dann war natürlich auch immer die Sorge, wenn mein Bauch wächst, und der wächst ja dann mehr als normal bei einem Kind, dass da irgendwas reißt. Also nicht außen, das wie bei allen, sondern dass mein Darm reißt oder irgendwas innerlich dann passiert. Diese Sorge hatte ich ja dann auch für mich immer, ja.
Mhm.
Weil da wurde ja auch, ich hatte dann am Ende einen Bauchumfang von 118 Zentimetern. Das war ja bei meiner Körpergröße auch nicht wenig, ja.
Oh Gott, ich hatte 112. Ich hätte nur eins drin.
Aber meine waren ja zusammen gerade so groß wie eins.
Ja, das darf man nicht vergessen.
Und dann war es so, dass ich ziemlich am Anfang der Schwangerschaft zweimal Zwischenblutung hatte. Musste dann auch immer für ein paar Tage ins Krankenhaus.
Weißt du noch, in welchen Wochen du das war? In welchen Wochen du warst?
Keine Ahnung, in der 8. Woche und in der 13. Woche oder so.
Also achte Woche und drei, also im ersten Trimester
waren beide Blutungen. Und da war ich im Krankenhaus und was wollte ich dazu sagen? Und dann war auch noch so eine Situation, da hatte ich auch viele Sorgen. Da hat meine Frauenärztin, es wird ja immer so ein, wie heißt dieser Wert, wegen dem offenen Rücken.
Für Spina Bifida?
Ja. Ah, irgendwas mit A.
Nee, irgendwas mit Folsäure auf jeden Fall.
Auf jeden Fall wurde dieser Wert zur Bestimmung, ob das Kind eventuell Spina Bifida hat, gemessen. Und dann haben die mich angerufen und haben gesagt, die ist viel zu hoch. Ich soll sofort dahin kommen. Und da hatte ich schon dolle Angst. Da habe ich wirklich schon gedacht, ach du Schreck, jetzt meine Kinder werden behindert. Aber es stellte sich raus, dass die Frauenärztin null Ahnung hatte.
War das die auch drei gezählt hat?
Na, sie hat anscheinend nur eins gezählt. Also natürlich ist der Wert doppelt so hoch, wenn du doppelte Kinder am Bauch hast. Ja.
Okay.
Und dadurch bin ich dann aber zur Feindiagnostik, weil sie wollte, dass eine Punktion gemacht wird. So ist das, genau, eine Fruchtwasserpunktion.
Wurde eine gemacht?
Nein, nicht gemacht, weil die Oberärztin da ganz toll war und hat gleich geschnallt, dass dieser Wert nur deshalb so hoch ist. Und sagte, das war ja dann um die 20. Woche rum und dass Fehlgeburten einfach unheimlich, das Risiko ist so hoch, wenn man diese Fruchtwasserpunktion macht.
Mhm.
Und dann hat sie aber gesehen, dass bei meinem Sohn die Fruchthülle, dass da eben auch Blut drin war im Fruchtwasser.
Das habe ich recherchiert, weil du es mir ja im Vorfeld erzählt hattest. Habe ich kaum was zu gefunden. Also warum, wieso, weshalb? Wurde dir auch nicht gesagt?
Ich vermute, oder? Wegen der Blutung, die ich hatte, dass da in irgendeiner Form was mit reinging oder so, keine Ahnung. Also so richtig erklärt hat sie es mir auch nicht.
Okay.
Aber es war halt Blut in der Fruchthöhle. Vielleicht war die auch
angerissen
oder irgendwie, dass da, ja.
Also irgendwer, der das hört, eine Ahnung davon hat,
bitte schreibt uns gerne. Die kann man nicht schreiben, in die Kommentare.
Ja, genau, in die Kommentare. Das wäre richtig schön. Naja, gut. Mhm.
Von da an durfte ich dann auch nur noch von einer Couch zur anderen wandern. Also,
ab welcher Schwangerschaftswoche? 2021,
genau. Ich durfte schon nicht arbeiten ich war ein paar Tage arbeiten, genau. Die erste Blutung war ziemlich kurz, nachdem ich wieder arbeiten gegangen bin, als ich die Schwangerschaftsbestätigung hatte, also vielleicht auch schon in der dritten Woche oder so. Und dann durfte ich nicht mehr arbeiten. Ja, und das war der Unterschied zwischen den zwei Fruchthöhlen anfangs. Und als die Kinder auf die Welt geholt wurden, greife ich jetzt schon vor? Nee,
dazwischen war nichts
mehr. Nee, dann wurden sie ja, dann bin ich ins Krankenhaus gekommen, eine Woche bevor sie kam und weil ich so Schmerzen hatte. Der Bauch wurde immer hart, ich hatte ganz starke Symphysenschmerzen und wie gesagt, durch diese vielen Kindsbewegungen, die es waren nicht mal Wehen, sondern die Kinder haben sich so dolle bewegt eine Zeit lang, dass ich nur zwei Schritte gehen konnte und dann musste ich schon wieder stehen bleiben. Und dann bin ich ins Krankenhaus gegangen und dann haben sie immer wieder geguckt mit dem CTG, ob die Wehen kommen, wie die Kinder versorgt sind und so weiter. Und von Tag zu Tag hieß es immer, morgen werden sie geholt. Und das ging so eine Woche und dann war das auch wieder so. Jetzt, da können sie aber sicher sein, morgen holen wir die Kinder, können sie ihren Mann anrufen. Mache ich angerufen, morgen kommen die Kinder. Und eine halbe Stunde später kam die Schwester wieder rein und sagt, wir haben nochmal mit dem Professor gesprochen. Nee, nicht Schwester, Stationsärztin. Das ist uns zu heiß, wir holen sie heute.
Boah.
Sie haben ja noch nicht gefrühstückt, können wir das machen. Also war ja eh ein geplanter Kaiserschnitt. Und dann.
Aber so früh?
Ja. Also das ist ein Kaiserschnitt, geplant.
Ja,
geplant, warum war es geplant?
Wegen der ganzen Verwachsung, die nicht wussten, ob sie die so rauskriegen, ob die sich irgendwo festhängen oder so, keine Ahnung. So, am 5. Mai wurden sie dann geboren und der eigentliche Entbindungstermin wäre der 18.06. gewesen. Und dann war das so, dass sie also ich war wach und hatte nur eine
PDA.
Und hatte immer nur gedacht, dann. Ida wurde zuerst geholt und hat schon geschrien, da hatten sie noch gar nicht aus dem Bauch raus. Also das war echt irgendwie cool. Und dann habe ich nur im Vorbeigehen, mein Ex-Mann durfte nicht mit rein, das war ein sehr kleiner Kreissaal und natürlich auch gleich zwei Kinderärzte und so. Und dann haben die nur an mir so vorbei und ich habe nur zwei Arme, zwei Beine. Finger sieht auch gut aus, Kopf ist dran, der nächste bitte. Und dann wurden die erstmal weggeholt und dann haben die ewig an mir rumgenäht, das hat sich ewig hingezogen. Und dann wurde ich auf so eine Trage gepackt und dann in so einen ganz kleinen Zwischenraum, also es war wirklich nur ein paar Quadratmeter, da waren die beiden in diesen Inkubatoren und dann wurde ich hingeschoben und dann durfte ich meinen Finger reinstecken. Und dann habe ich sie das erste Mal gesehen, weiß ich noch. War selber noch so ein bisschen Dätsch, aber man konnte mal, und alle standen ringsrum und da sagte mir dann der Kinderarzt auch, die Nabelschnüre beider Kinder wären schon ziemlich trocken. Die von Richard schon so, dass er wahrscheinlich schon ein, zwei Tage nicht mehr versorgt wurde. Und bei Ida sah es auch schon sehr kritisch aus. Also es war allerhöchste Eisenbahn, dass sie die Kinder geholt haben. Sonst hätten die Schaden genommen.
Mhm. Ja. Oh Gott sei Dank, ja.
Ja.
Im Nachhinein.
Und dann sind sie auf die Neo-Station, auf verschiedene Zimmer. Und dann durfte ich abends um 9:30 haben sie mich dann mit dem Bett rüber gefahren, dass ich ein Kind wenigstens, wo Platz war, wo das Bett mit reinpasste, mir einmal auf die Brust legen durfte.
Ach, ja. Aber warum in zwei verschiedene Zimmer?
War kein Platz. Konnten sie nicht hin und her schieben. Am nächsten Tag oder am übernächsten Tag haben sie dann zusammengelegt. Aber am Anfang war sie auf verschiedenen, in verschiedenen Zimmern, ja. Aber dann konnte ich Richard schon mal, das war so ein kleiner, der war ja zwergig.
Sag mal, wie schwer waren die beiden?
Richard hatte 39 Zentimeter und war 1350 Gramm. Leicht. Ja, und Ida hatte 41,5 Zentimeter, 1500 Gramm. Also wirklich ganz winzig.
Ach Gottchen, ja.
War wirklich sentimental. Oder? Schrecklich.
Ja, ich finde auch.
Ja. Ja, so war das. Und Ida brauchte am Anfang auch noch ein bisschen Hilfe beim Atmen. Und dann hatten sie ja beide diese Nasensonde und die Zugänge über den Kopf. Also sah alles ganz schlimm aus. Man hatte so eine Angst, sie überhaupt anzufassen. Und dann das erste Mal wickeln, das war ja, als hättest du Zahnstocher in der Hand und keine Beine.
Krass.
Ja.
Und wie lange musstet ihr im Krankenhaus bleiben? Denn die ganzen 6 Wochen? Oder?
Nee, die Kinder sind 4 Wochen im Krankenhaus geblieben. Und dann riefen sie mich irgendwann an und sagten, wir haben keinen Platz mehr, sie müssen die Kinder mitnehmen. Und dann kam ich hin und dann lagen beide in einem Bett, weil kein Platz mehr war. Ja, aber die haben sich ja gut gemacht.
Okay. Du hast versucht zu stillen, meintest du gerade, ne? Und und ein Fläschchen den letzten Endes. Gab es da Unterschiede beim Saugverhalten und bei der Menge oder...
Das weiß ich nicht.
Weiß ich nicht.
Nein. Ich musste beide immer mit zufüttern. Und ich habe auch nach einem Monat zu Hause, als mein Ex-Mann dann wieder arbeiten gegangen ist, habe ich das auch beendet mit dem Stillen. Weil das war einfach zu viel Flasche und Brust und das bei beiden Kindern.
Das ist ja schon bei einem Kind immer schon ganz schön aufwendig, ne? Wenn du so andere Mamas dann irgendwie hörst, dass dann ordentliche Balanceakt ist. So schon abpumpen und stillen.
Also ich weiß aber bei Ida, die war ein Schreikind. Also da konnte man dann, ich sag mal, nach dem 2. Monat ging das los. Also als wir sie 4 Wochen so zu Hause hatten, da begann das dann, dass sie Koliken hatte oder keine Ahnung, da so eine innere Unruhe, du konntest die Uhr nachstellen. Ab 17 Uhr bis 21 Uhr hat sie durchgeschrien, immer. Und hat sich auch nur beruhigt, wenn ich mich mit ihr ins Bett gelegt habe und habe sie angelegt, obwohl ich ja nicht mehr gestillt habe. Aber das war das Einzige, was sie hat runterkommen lassen.
Ja. Das ist Beruhigungssaugen, ne? Wie lange war das? Was hattest du gerade?
Also es waren bestimmt 2-3 Monate.
Na gut, okay, aber es passt ja auch in
diese Kollegenzeiten.
Ja, genau.
Ja.
Okay. Und Richard gar nicht, der hat gar nicht geschrien.
Nicht aus diesem Grund. Also der hat auch viel, viel geschrien, aber der hat nicht, der hatte nicht diese Phasen, die man sich festsetzen konnte von der Zeit her. Ja. Der hatte auch viel Bauchschmerzen, hat man immer mit zu tun, mit Blähungen und sowas, aber das ist ja meist normal bei den Kleinen.
Und du hattest ja auch schon gesagt, dass das Richie immer so ein bisschen emotional stärker reagierte. Also immer verhältnismäßig, im Vergleich jetzt auch zu Ida, ne, erinnerte er mich mal so ein bisschen an meine Große, die ja dann doch so ein sehr explosives Kind. Erzähl doch da nochmal was drüber. Also wann dir das so aufgefallen ist, dass er doch stärker emotional reagierte und auch unverhältnismäßig. Das kam ja dann alles ein bisschen später.
Genau. Mhm. Also festgestellt haben wir das eigentlich so ab einem Jahr. Da ging das los, dass er, erst denkt man, ja, der hat jetzt so seinen eigenen Willen und so ein bisschen Trotzphase, aber im Vergleich zu seiner Schwester hörte das einfach nicht auf. Also er hat sich bei den kleinsten Kleinigkeiten dermaßen reingesteigert, dass er auch wirklich nicht mehr sich selber regulieren konnte. Und das zog sich halt teilweise über Stunden. Du konntest ihn nicht anfassen, du konntest nicht weggehen, nicht auf ihn einreden, nicht schimpfen, nicht ignorieren. Es gab nichts, was ihn in irgendeiner Weise beruhigt hat. Irgendwann war es dann wieder gut. Also als er dann auch mit 3 Jahren, 4 Jahren dann sprechen konnte, dann hat er selber immer wieder geschrien, ich bin jetzt artig, ich bin jetzt lieb, hab mich beruhigt und so. Aber er hat sich nicht beruhigt und es war egal, was man gemacht hat. Das war ganz, ganz furchtbar. Weil wirklich
auch immer so eine sehr emotionalen Ausdrücke, ne? Er war schon immer sehr
er konnte schnell Emotionen äußern und also er war so sehr ausgerastet, ist so empathisch war er auch von Anfang an. Er hat ganz schnell auch gemerkt, wenn irgendwann eine Missstimmung hatte, konnte auch Emotionen und Mimik bei anderen schnell sehr früh auch deuten und benennen. Also es war auch nach der Scheidung von meinem Ex-Mann, da waren die Kinder bei der Trennung 3,5. Also schon so mit 4, wenn man dann auch mal mit ihm alleine geredet hat und so. Und man war mal traurig oder er war mal traurig. Er konnte das schon sehr gut benennen und war auch immer sehr fürsorglich, auch seiner Schwester gegenüber, egal wie die zu ihm ist. die war schon, habe ich jetzt ja auch in meinem Erinnerungsbuch gelesen, fing sehr früh an, ihn zu beißen und eifersüchtig zu sein, wenn ich ihn auf dem Arm hatte. Dann ja.
Ida war die Erste, ja.
Ida war die Erste, geholt wurde, ja. Mhm. Da besteht sie auch drauf, dass sie die Erste ist bis heute. 5 Minuten, obwohl hier steht sogar nur 2 Minuten. Naja. Ja. Also mit ihm ist es bis heute, also es ist besser geworden. Jetzt mit 10 Jahren kann er sich schon besser regulieren. Aber man merkt, vor allem wenn er viel Medienzeit hat, da merke ich das dolle. Also wenn er sich nicht selbst beschäftigt, sondern sich beschäftigen lässt durch Bildschirm und sowas, dann wenn wir jetzt zum Beispiel, wenn ich sage, wir haben jetzt bis 20 Uhr Medienzeit, dann macht ihr bitte aus. Ich komme dann hoch, weil es ins Bett geht oder irgendwas, dann weiß ich bei Ida, die legt dann das Handy weg und stellt sich einen Wecker und dann macht es aus und gut ist. Und bei Richard muss ich immer noch mal reinkommen und ihn immer noch mal daran erinnern, jetzt ist Schluss. Und selbst dann muckert er oft mal. Ja, und wird halt, fühlt sich schnell angegriffen auch, wenn man mal mit ihm irgendwas spricht, was ihm nicht passt oder so. Und benennt sich selbst auch immer schnell als ich bin nicht doof oder ich bin doof und ich bin ganz blöd und du denkst, ich bin Loser, was ich ja so nie äußere. Ja, also ich versuche da schon auch ganz bewusst, wenn irgendwas doof ist, zu benennen, dass das, was er tut, doof ist und nicht das, was er ist. Aber er münzt das immer sofort auf sich als Person. Ja. Und flippt dann halt, also flippt aus. Im Moment ist es nicht mehr so schlimm. Er stampft dann die Treppe hoch und knallt die Tür zu, wie andere in dem Alter auch. Ja. Oder Erwachsene. Kann ich ja nicht mal was sagen. Mache ich auch manchmal.
Ja, ja. Das stimmt. Erstmal so bezugsnehmend auf die Entwicklung der kleinen Mäuse, also auch die stressige Schwangerschaft, ist es ja fast ein, also im Nervensystem ein fast logisch erklärbares Verhalten, was da bei Richard auch ist. Also geht ja um diesen Mororeflex, diese Schreckreaktion, die ja scheinbar irgendwie noch vorhanden ist, also entwickelt sich irgendwann ja in so einer Erwachsenen-Schreckreaktion eigentlich, aber manchmal persistiert die halt auch, also bleibt einfach bestehen und ist mal so ein Indikator dafür, wie gehe ich mit Stress um, ne? Wie stressresilient bin ich eigentlich? Es scheint Ida ein bisschen anders irgendwie zu handhaben.
Ja.
Im Vergleich jetzt zu Richard, gibt es Strategien, wo du sagen würdest, das hilft Richard eigentlich immer gut oder so? Also
was ihm mittelfristig immer hilft, ist, wenn man ihn rausnimmt aus dieser Situation. Und ich gehe dann manches Mal, wenn es zu arg wird, mit ihm spazieren, dass wir wirklich ganz rausgehen. Das hilft ihm. Und dann, wenn er sich beruhigt hat, im Nachgang nochmal darüber zu sprechen, dann ist er auch immer unheimlich einsichtig und sieht auch ein, dass, keine Ahnung, Medien ihm nicht gut tun. Und er lässt jetzt das Handy auch ganz zu Hause und so. Also sie werden ja dann auch oft übertrieben, aber dann sieht er das schon alles auch ein. Also man muss ihn dann so ein bisschen ablenken und ganz rausnehmen. Ihm was Schönes anbieten. Zweisamkeit mit der Mama zum Beispiel. Noch sieht das. Aber ja.
Würdest du sagen, das hat auch Auswirkungen auf das Lernen, auf wie sie die Schule beide meistern, dass du jetzt sagst, okay, ja, ist eigentlich total klar, Ida reagiert in der Schule, was weiß ich, mit Aufmerksamkeit, mit Konzentration, mit Merkfähigkeit, so und so, und Richard ist da anders aufgestellt. Also welche Unterschiede siehst du da?
Also Richard ist vielleicht auch durch seine Körpergröße, ist er ziemlich der Kleinste in der Klasse, immer darauf bedacht, Aufmerksamkeit zu bekommen und ist dadurch so ein bisschen der Klassenkasper. Allerdings jetzt mit dem Übergang zum Gymnasium bin ich sehr erstaunt. Also wir hatten schon die Befürchtung, er sagt unheimlich ab. Ist er im Vergleich zu seiner Schwester, sie sind jetzt in unterschiedlichen Klassen, besser in der Schule als sie.
Also er, erzähl mal ganz kurz, welche unterschiedlichen Klassen die auch haben.
Genau, also Richard ist jetzt in der bilingualen Klasse, das heißt, sie haben ein Zusatzfach Englisch. Und das wird nicht benotet, aber es ist halt nochmal so ein bisschen auf die Sprache bezogen, denn wir haben festgestellt, dass Richard sich sehr gut Dinge merken kann. Er ist ganz toll im Auswendiglernen und im Merken einfach. Ne? Und Ida ist so ein bisschen kreativer, die ist auch Linkshänder, er ist Rechtshänder und die ist in der Kunstklasse. Und da geht sie auf, aber man merkt schon, dass sie mehr Schwierigkeiten hat in diesen ganzen klassischen Fächern wie Deutsch und Biologie und sowas. Also auch Sachen, wo man was auswendig lernen muss, das fällt ihr schwer, das dann umzusetzen.
War das in der Grundschule anders?
Ja.
Erzähl mal.
Also da waren beide ziemlich gleich und Ida teilweise schon ein bisschen besser. Also da hat man schon auch gemerkt, dass er sich besser Dinge merken kann. Aber sie hat das halt mit links gewuppt. Also sie musste nicht lernen. Ja, mit im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und jetzt, wo sie es mit rechts muss, nein, aber jetzt, wo sie sich anstrengen muss für gute Noten, da fällt es ihr schwer. Und er, hätte ich auch tatsächlich gar nicht gedacht, dass er da so gut ist. Aber er hat auch zwei Freunde mit in seiner Klasse, die ihn so ein bisschen mitziehen, die auch sehr gute Schüler sind. Vielleicht spornt ihn das auch ein bisschen an. Und man merkt auch jetzt so, die ersten 2-3 Wochen kam mir auch öfter zu Ohren, er steht auf im Unterricht und rennt von Tisch zu Tisch. Und da habe ich auch schon gedacht, oh na, das kann was werden. Aber er hat sich ziemlich schnell berappelt. Also wir hatten da 2-3 Gespräche drüber und seitdem habe ich nichts wieder gehört. Und wie gesagt, die Noten sprechen ja für sich. Anders kann ich es ja jetzt auch noch nicht beurteilen als über die Noten. Ja, also da hat er mich überrascht. Aber er ist trotzdem sehr, also er setzt sich selber schnell unter Druck. Er braucht für alles viel länger als Ida, wenn wir jetzt Hausaufgaben machen. Wenn wir am Tisch sitzen und essen, ist er immer, immer der Letzte, weil er sich so schnell ablenken lässt. Und dann auch, ja, und beim Schulischen sich so unter Druck setzt und dann aber nicht zu Potte kommt. Ja.
Stichwort sich ablenken lassen. Vielleicht sollten wir auch noch mal ganz kurz generell erläutern, wie der Moro so funktioniert.
Was der Moro denn so ist. Alle denken sich so, ja, was war das jetzt mit dem Moro hier? Ja.
Aber eins unserer Lieblingsthemen ist ja das Thema frühkindliche Reflexe. Und der Moro-Reflex, einer der ersten Reflexe, die überhaupt ausgebildet werden in der Schwangerschaft, der zweite.
Der zweite, ja.
Genau.
Offizielle.
Der zweite offizielle. Genau, ist ja die Schreckreaktion bei kleinen Babys, die wird getestet. In welchen Untersuchungen ist das denn? Schon ganz am Anfang, wenn die kleinen Kinder so fallen gelassen werden fallen gelassen werden in die Hand. Genau.
Ganz allgemein, ne? Also frühkindliche Reflexe sind dazu da, dass das Kind, das Baby quasi die ersten Monate überlebt. Also Kinder gucken sich das ja nicht ab. Oh mein Gott, so läuft man also stehen sie auf und machen das Ganze, sondern kriegen frühkindliche Reflexe und die bestimmen quasi, also reflexartig, eine Reaktion, also durch eine Kopfbewegung, durch einen Reiz, der von außen kommt oder von innen oder wie auch immer. Und der Mororeflex, hatte ich ja vorhin schon gesagt, also diese Stressreaktion ist unter anderem mit dem Vagusnerv verbunden oder die Verbindung kann man herstellen, ist dazu da zum Beispiel, dass wenn das Baby auf die Welt kommt, es atmet. Ne? Also ist ja eine, im Körper, kann es ja noch nicht mit den Lungen atmen und dann kommt auf die Welt und macht den ersten Lungenzug. Das wurde ja, ich
weil
weiß
der
gar
Moro
nicht,
ausgelöst
weil der Moro
wird,
ausgelöst genau, wird. Genau. Mhm. Und es geht einher mit einer Umklammerungsreaktion, aber mir fällt gerade ein, die Frage, als sie die beiden geholt haben, dann kamen sie erstmal in diesen Inkubator. Und dann wurden sie da ja beatmet oder hatten
also Ida hatte
schon
ein bisschen Atemhilfe, aber Richard
ach so, war
konnte
das
von
genau.
alleine atmen.
Konnte von alleine, okay, mhm. okay. Ich vermute das, also zum Geburtszeitpunkt, also um die 40. Schwangerschaftswoche dann nachher, haben alle Reflexe den Höhepunkt, werden durch Stressreaktionen und so weiter der Mutter in der Schwangerschaft, positiv wie negativ, kann sich das Ganze so ein bisschen nach hinten verschieben. Und dadurch, dass die beiden nun auch früher gekommen sind und geholt worden sind, heißt es ja im Umkehrschluss, dass alle Reflexe noch nicht auf dem Höhepunkt waren. Magst du mal gucken hier den pH-Wert oder magst du mir das geben? Und ich gucke mal. Gibt da den netten pH-Wert? 7,3 und 7,26. Und ist eigentlich gut.
Daran findest du raus, wie gut die Versorgung war vor der Geburt.
Genau,
oder
die
nicht?
Sauerstoffversorgung. Mhm. Nee, unter 7,2 deutet immer auf Sauerstoffmangel hin. Manchmal korrigieren sie den auch, weil sie den kurz danach dann ein bisschen später nochmal messen, um dann irgendwie zu schauen. Unter der Geburt durch Stress kann der Sauerstoffgehalt plötzlich abfallen. Ja. Genau.
Ich würde trotzdem nochmal, wir nehmen den Schwenk nochmal zurück zum Moro-Reflex.
Ja.
Also der Moro-Reflex wird ausgelöst bei einem Stimulus von außen. Wenn das System sich erschreckt, sozusagen, das Nervensystem des Kindes, wird der Moro-Reflex ausgelöst.
Also multisensorischer,
Reiz.
Reflex, genau. Also kann über Berührung sein, kann lautes Geräusch sein, kann Gleichgewichtsverlust sein, dieses plötzlich irgendwie in die Leere treten, kann visuell sein, plötzlich so manchmal, wenn man durch so eine Allee fährt und dieses Helldunkel, wenn ne, durch die Baumschatten und so, also kann wirklich vielseitig ausgelöst werden. Und geht dann einher mit einem Cortisolanstieg.
Also Stresshormonsausschüttung.
Genau. Und einem Erregungszustand, der nicht einfach so runter zu regulieren geht. Was dann natürlich jetzt da auch dafür spricht, deswegen braucht Richie so ein bisschen länger, um sich wieder, oder braucht so eine Co-Regulation, ne, von dir als Mama, ja.
Er war auch immer sehr geräuschempfindlich als kleines Kind. Also beide, aber er, glaube ich, noch mehr. Ja, also da Laute irgendwie, man hätte sie nicht irgendwo mit hinnehmen können, wo es laut ist. Da war dann immer gleich Spektakel und Theater.
In der Klasse geht das?
Jetzt ist das nicht mehr.
Früher?
Früher war das. Als so mit zwei,
ach so,
eins, zwei, drei, so in dem Alter.
Ich habe das auch schon häufig gehört.
Der Kita, dann ging das langsam weg, weil da gewöhnt man sich ja wahrscheinlich auch dran an diese Geräuschkulisse.
Ja, beziehungsweise kann er dem einfach ja auch nicht sich entziehen, letzten Endes. Kann ich nicht sagen, Mama, ich bleib heute zu Hause. Und auch mein Leben lang. Ich gehe nicht an die Kita, ich gehe da nicht mehr hin.
Jetzt macht er selber laut Musik an. Also jetzt, jetzt ist das nicht mehr.
Na gut.
Ich wollte es gerade sagen.
Ja, genau. Wenn ich ganz laute Musik anmache, geht das mit einem Serotoninanstieg einher. Ich schütte also mein Glückshormon aus, was wiederum meinen Stress runterreguliert.
Durch die Vibration der Musik und des Basses. Und ich glaube, also ich mag das auch total gerne. Ich liebe laute Musik, dass alles in mir vibriert. Und dann fühle ich mich selbst. Und durch diese Schwingung der werden Glücksgefühle ausgeschüttet. Und gerade Moros, die Kinder, Menschen, wie auch immer, mit also wo das immer noch so ein bisschen stärker ausgeprägt ist, als es eigentlich sollte, die lieben Konzerte und laute Musik, also weil sie darüber entspannen können. Ne?
Ja. Merkt man bei ihm. Das sehr. Ida nicht unbedingt, die hört nicht so oft nur, aber eher, wenn er ins Bad geht, abends zum Duschen, dann ist immer volle Pulle. Die Piep an.
Würdest du Parallelen zu dir ziehen?
Ja. 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 Also ich bin auch, ich würde sagen, sehr empathisch in beide Richtungen. Also ich bin auch schnell auf 180, wie so ein Rumpelstilzchen. Meistens werde ich nicht ganz ernst genommen, aber liegt vielleicht auch an meiner Körpergröße. Bin aber auch schnell wieder runter und habe auch unheimlich viel Verständnis für andere und kann mich da, glaube ich, ganz gut hineinversetzen, wie sich andere fühlen und so. Und das kann Richard auch. Ich merke aber auch, diese Wut, die schnell in ihm hochkommt, kann ich unheimlich gut nachempfinden, weil ich dieses körperliche Gefühl von aufsteigender Wut, so im Bauch und in der Brust bis in die Kehle rein, dieser dicke Kopf, den man dann so kriegt, das kann ich so nachempfinden. Und da rasseln wir oft auch aneinander.
Gerade weil dich das triggert.
Genau. Gerade wenn wir so Schulsachen machen, das geht eigentlich nicht. Also mit beiden Kindern nicht. Aber mit Richard gehe ich dann noch schneller in Konfrontation, weil wir beide dann immer gleich so. Und dann schreiben wir uns an und dann.
Wir haben ja nur unsere beiden Kinder zu Corona-Zeiten eingeschult und waren ja auch dann teilweise zu Hause und mussten sie beschulen.
Zum Glück wenig. Da ich am Krankenhaus arbeite, konnte ich sie immer abgeben in die Schule. Die haben das ja dann in der Betreuung gemacht. Aber man musste schon auch ein bisschen was zu Hause machen. Ja.
Du hattest mal erzählt, da war ich abends da. Ich weiß nicht, vielleicht darf ich das nicht erzählen. Dann muss ich es rausschneiden, musst du sagen. Hattest du erzählt, dass du den richtigen Stundenplan geschrieben hattest, ne? Struktur. So. Ja. Und dann auch in dieses Lehrerin-Image reingeschlüpft bist,
Frau Rottenmeier. Sie mussten mich auch sitzen. Aber als Spaß. Also ich habe sie zumindest gezogen. Das hat ganz gut geklappt.
Und dann nochmal so den Rückschluss zum Moro und zum Stress, ne? Also wenn du jemand bist, der nicht so richtig stressresilient bist du ja in so einer, ich hab den Antonia angerempelt, bist du ja in so einer permanenten Obachtstellung, ne? Du witterst überall Gefahr und du brauchst ganz viel Struktur, das kenne ich von dir ja auch, gleichbleibende Prozesse. Und ich glaube, das bedienst du auch ganz, ganz gerne, ne? Also deswegen auch die
Wir haben auch ganz viele, ist das Rituale, ja, also schon seit der Trennung, also seit sie drei sind, haben wir jeden Abend ein Ritual, ich weiß nicht, ob das interessant ist, wenn du das kannst,
ja klar,
ein Ritual, dass ich zu den Kindern immer im Wechsel, montags bei dem einen, dienstags bei dem anderen zuerst bin und dann lege ich mich mit ins Bett oder setze mich aufs Bett und dann sind nur Richard und ich oder nur Ida und ich, manchmal sind es 5 Minuten, manchmal sind es 15 Minuten und dann gehen wir immer das Gleiche ab. Ich frage immer, was war dein Schönstes heute am Tag? Und ich antworte natürlich auch, was war dein Blödes? Hast du eine Frage? Wenn keine Frage ist, hast du ein Kompliment für jemanden oder mich? Und wofür bist du dankbar? Also diese Fragen werden immer abgearbeitet und da bestehen die Kinder auch drauf. Also mittlerweile ist es lockerer, dass wir es am Wochenende nicht mehr so machen, weil man da auch später ins Bett geht. Aber in der Woche jeden Abend und die, wie gesagt, die kommen jetzt in die Pubertät und ich hoffe, die machen das noch 5, 6 Jahre, weil wir da auch ganz oft, gerade in diesem hast du eine Frage, immer nochmal auch ich sagen kann oder was war dein Blödes, wenn wir einen Streit hatten, man das nochmal aufgreifen kann im Ruhigen. Und ich dann auch sagen kann, Mensch, es tut mir leid, dass ich vorhin so laut geworden bin. Oder sagen kann, ich fand das blöd, dass du vorhin das und das gemacht hast.
Wir können nochmal so uns reflektieren.
Ja, auf jeden Fall. Und das ich finde das nach wie vor schön, dass wir das machen. Ja. Und dass beide Kinder das auch so annehmen und das für sich einfordern. Und das ist auch, wenn einer dann mal stört, der wird auch rausgeschmissen. Dann ist er, nein, Richard, du gehst jetzt rüber oder Ida. Ich komme gleich zu dir. Und dann muss das respektiert werden. Und meistens wird es das auch. Ja. Dass man da die Zeit miteinander verbringt. Und dann haben wir mal unseren Dienstagabend, auch das hat sich jetzt seit ein paar Jahren, 2 Jahren oder so eingebürgert. Das ist unser Fernseh- und Couchabend. Da gucken wir immer eine bestimmte Serie. Es ist First Date.
Von Arte.
Immer First Dates.
Okay.
Weiß ich, ob das pädagogisch so wertvoll ist, aber es
zwischenmenschliche Beziehungen.
Sozialstudien betreiben.
Da sind wir wieder beim ventralen Vagusnerv.
Ja, genau.
Wird das fallen. Und dann gibt es immer Salat und Stullteller. Immer. Und wir sitzen immer auf der Couch und gucken sie. Wenn es mal Dienstag nicht geht, weil wir einen Termin haben, aber einmal in der Woche muss es sein, dann ist es halt Donnerstag. Aber in der Regel, da bestehen die Kinder auch drauf, dass wir dann nichts vorhaben und pünktlich um 18 Uhr auf der Couch sitzen.
Auch voll schön.
Ja, und dann essen sie auch mal einen Salat. Wow.
Ballaststoffe.
Ja, also so eine festen Abläufe. Und das haben wir zum Glück auch mit dem Vater, dass wir ähnliche Tagesstrukturen, also Erziehungsansätze sind wahrscheinlich mittlerweile doch schon ziemlich auseinandergedriftet, aber die Abläufe vom Tag her, die Strukturen, die Zubettgezeiten und sowas, das ist alles ähnlich.
Die Rahmenbedingungen sozusagen für den Alltag irgendwie, ne?
Würdest du sagen, Ida ist, oder Richard ist stressresilienter, oder würdest du sagen, nee, beide eigentlich ähnlich, nur eine andere Herangehensweise oder andere Reaktion darauf. Ja.
Also was den Wechsel anbelangt, ist Richard entspannter. Aber grundsätzlich ist Ida resilienter, würde ich sagen. Also man merkt auch, wenn Alltagssituationen sind, wo mal was so aus den Fugen gerät. Ich hatte das einmal nach der Mutter-Kind-Kur auf der Rückfahrt, hatte ich mein Handy vorher im Klo versenkt. Und hatte es gab ja keine Karten mehr. Ich musste von Arendsee mit Umleitung, ohne irgendwas, nur mit der Straßenbeschilderung und einer vagen mündlichen Beschreibung der Frau am Tresen da von dieser Dingsbuhr, musste ich nach Magdeburg finden. Das war für mich Stress pur, aber ich wusste, ich muss ruhig bleiben und immer sagen, alles kein Problem, das kein Problem. Und Richard hat fast die ganze Zeit immer kurz vorm Heulen und ja, und was ist, wenn jetzt was passiert? Und wenn wir jetzt stehen bleiben und wenn wir uns verfahren und meinst, wir fahren richtig? Und
Wie alt war er da? Da war er auch noch, in Grundschule war das.
Ja, erste Klasse, 6. Ja.
Und da auch schon, ne? Also ja, ich finde es total faszinierend, dass er da schon so vorausschauend auch abchecken. Ne?
Genau,
weil was passiert, wenn? Ja, vorher hatten wir es tatsächlich, dass das Auto einen Motorschaden hatte, ein anderes, und wir mitten auf der Landstraße stehen geblieben sind. Und mussten dann, es hat alles gut geklappt, es ist keinem was passiert, wurden dann an den Rand geschoben. Ich habe meine Eltern angerufen, die mussten die Kinder dann halt abholen und wir dann mit dem Abschleppdienst zurück. Aber da ist er, das war ganz schlimm, da hat er ganz viel geweint und so eine Angst gehabt, dass was passiert. Also er hat ganz schnell, wenn irgendwas nicht so läuft oder eine Gefahr wittert, ja, diese, wie ihr sagt, Moro-Reflex wahrscheinlich, dann ist er sofort, fängt er auch gleich an zu weinen. Also er weint sowieso generell ganz schnell, ganz viel, immer noch.
Ich finde es total schön, dass du ohne das Wissen so instinktiv einfach auch auf die Bedürfnisse von Richard auch so eingegangen bist. Also vielleicht, weil du weißt, wie er sich so fühlt. Dieses Struktur gibt Sicherheit, Rituale, begleiten, vielleicht auch gewisse Situationen nicht emotional zu sehr ausschmücken, um da nicht irgendwie sich in dem Gefühl zu verlieren, sondern einfach zu sagen, hey, komm, du bist hier sicher. Und auch wenn du jetzt zu Papa gehst, ich hab dich immer noch, du kannst dir da sicher sein, ne? Und du machst das auf eine ganz, ganz, also ich begleite dich ja schon ein paar Jährchen, auf so eine ganz schöne, sehr intuitive Art und Weise. Ich mag das sehr, sehr gerne.
Dankeschön. Ja, ich hoffe einfach, dass es der richtige Weg ist, ja, weil die Kinder können ja nichts für die Situation. Wir haben uns das ja ausgesucht. Und ich möchte nicht, dass die Kinder das Gefühl haben, dass sie verantwortlich sind dafür, dass wir traurig sind, wenn sie nicht da sind. Ich bin auch traurig, wenn sie nicht da sind. Ich gehe jeden Morgen, wenn ich Zähne putze und auch abends, immer noch mal durch die Zimmer, einfach um den Kindern nah zu sein. Aber ich halte das den Kindern nicht vor. Ich sag nicht, ich sitze immer zu Hause und weine und ich hoffe nur. Also fällt es einem schon schwer, die eigenen Emotionen so ein bisschen zurückzuhalten. Grundsätzlich finde ich aber doch, dass das Modell, was wir fahren, immer noch das Beste ist. Also für die Kinder, weil der Vater sich kümmert. Also da kann ich ja auch nichts sagen. Der ist auf seine Art, aber er ist ein guter Papa. Der macht das wirklich gut mit den Kindern. Würde ich jetzt sterben, dann hätte ich keine Sorge, dass die Kinder schlecht aufgehoben sind oder so. Ja. Nein, das nicht.
Glaubst du, dass Ida vielleicht deinem Ex-Partner dann ähnlicher ist? Also weil du hast gesagt, du bist deinem Sohn sehr ähnlich vom Charakter. Und dass die beiden einfach auch so...
Ja,
vielleicht also dadurch auch, so
auch eng, sehr
ein anderes Verhältnis haben.
Sehr durchdacht in allem, was sie macht. Ja, also also das hört man auch von anderen Familienmitgliedern. Das ist ihr Papa nochmal. Ja, Und Richard nicht. Ja, Richard ist halt auch unheimlich schnell beeinflussbar, merkt man auch.
Permanent unter so einer Dauer, in so einem Dauererregungszustand zu sein, bin ich hier sicher? Also das fragt er sich schon von klein auf an, ja. In jedem Moment und immer abchecken zu müssen, ist hier eine potenzielle Gefahr.
Und dadurch auch diese hohe empathischen Leistung.
Genau, also weil er, ohne dass du was sagst, sofort in deinem Gesicht liest, was du meinst. Ne? Also du kannst ja, du hattest irgendwann mal auch erzählt, da war er auch noch ganz klein. Ich weiß gar nicht, lass ihn da 3, 4, 5, keine Ahnung. Und dann meintest du, warst traurig. Das war zu einer Phase, wo es dir nicht so gut ging. Muss nach der Trennung gewesen sein. Ich erinnere mich an die Wohnung. Und da hast du zu Richard gesagt, nee, ist alles gut. Und dann meintest du, Mama, ich sehe das. Oder ich sehe dich oder so. Da hast du angefangen zu pläken. Hattest. Ja. Und auch da schon wahnsinnig früh mitbekommen, wie es dir geht. Obwohl du das ja, wie du schon sagst, immer versucht hast, ja, ich bin jetzt hier stark und ich möchte gerne auch, dass das gerecht aufgeteilt ist. Aber Richie hat das von Anfang an auch sofort gespürt, wenn du nicht authentisch warst. Ne?
Ja. Ja. So ist das, die Kinder.
Die Großen und die Kleinen.
Ja, die Kleinen, ja. Ich merke auch, Richard hat ein unheimliches Beschützerbedürfnis mir gegenüber. Also wenn ich mich mal gekabbelt habe mit meinem Freund oder so, nur so aus dem Spaß, da ist er auch ganz früh immer schon dazwischen gegangen.
Mhm. Ja. Naja, auch da wieder das Empathische, ne? Direkt
Gerechtigkeit.
Gerechtigkeitssinn ist auch wahnsinnig.
Also. Ja. Und auch so du bist ja auch, gerade wenn die noch so klein sind, du bist ja letzten Endes die Lebensversicherung. Die einzige, wenn du dann noch, wenn ihr irgendwie getrennt voneinander lebt, dann ja noch mal mehr.
Also auch wenn wir streiten, hatte mein Freund den Tag auch gesagt, man merkt immer sofort, wenn zwischen euch Stunk ist, also zwischen den Kindern und mir, dann kleben die an mir.
Ja.
Dann, also das ist bei euch wahrscheinlich auch so, wenn man irgendeinen Konflikt hat, hat den zwar so halb gelöst oder sagt, ja Mensch, ist gut, dann wupp, dieser Magnet, Nabelschnur, wut, zieht sich wieder zusammen und dann rennen die einem immer hinterher und können einen nicht in Ruhe lassen.
Ja, so richtig einen roten Faden hatten wir jetzt nicht, aber es war trotzdem ein kleiner Exkurs zum Thema Moro und Stressresilienz. Und
so, was kann man denn jetzt machen? Wenn mein Kind unter
diesem... das ist vielleicht auch nochmal schlau,
oder? Unter diesem Moro-Reflex leidet.
Naja,
oder was kann ich als Mutter denn machen?
Habe ich ja vorhin schon gesagt, du machst es ja instinktiv gut. Du begleitest, du nimmst ihn ernst, du strukturierst und gibst ihm den sicheren Hafen. Du bist authentisch. Also das ist letzten Endes das Geheimrezept.
Moros brauchen halt noch ganz, ganz lange diese Koregulation von außen, wie du das ja vorhin auch schon benannt hast. Und die erstmal einfach dann die ersten Lebensjahre, Jahrzehnte zu geben, wenn andere da vielleicht schon längst rausgewachsen sind. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dass sie irgendwie ein Fundament haben, von dem sie sich sicher fühlen und dann von da aus losfliegen können sozusagen. Und wenn man das halt bis 18...
Ich denke auch, also was man den Moro-Kindern oder die Kinder, die halt nicht so stressresilient sind, also was man denen einfach immer uns Erwachsenen auch nachsagen kann, ist immer so ein sehr, das hast du vorhin auch gemeint zu Richard, dass er einen sehr hohen Anspruch an sich selbst hat. Also er möchte natürlich, obwohl das gar nicht verlangt wird. Du hattest immer von deinem Ex-Partner auch erzählt, dass der kurz vor der Einschulung sagte, Mama, ich weiß gar nicht, wie das geht. Ich kann noch nicht zur Schule gehen. Ich kann das noch alles gar nicht. Ich kenne das von meiner, Tochter, von meiner Großen, die dann auch ganz oft sagt, was soll ich denn jetzt beim Reiten? Ich kann das doch noch gar nicht. Also und schon im Vorfeld. Die hat sich Haare flechten und Schnürsenkel binden alleine beigebracht, heimlich. Weil es ihr unangenehm war, dass man ja sehen könnte, sie kann es noch nicht. Die konnte mit 40 einen Schnürsenkel binden. Das war überhaupt noch nicht erwartet. Das hat auch niemand erwartet. Aber weil sie das unbedingt wollte und das war ihr peinlich, weil sie das noch nicht konnte. Die Großen konnten das ja schon aus dem Kindergarten. Also, und das ist so ein Moro-Ding. Und ich glaube, Selbstwertsteigerung, Selbstwertstabilisierung, das ist, glaube ich, total wichtig. Und durch eure Rituale abends, ne, dieses immer wieder Reflektieren, ich bin gut, so wie ich bin. Und das ist ja, glaube ich, auch der Glaubenssatz, den wirklich, die haben, glaube ich, fast alle, ich bin nicht genug. den du halt gerade Moro-Kindern nochmal sehr bewusst irgendwie mitgeben musst. Ne?
Und da auch, weil du das vorhin auch irgendwie, das Thema hatten wir, so authentisch zu kommunizieren wie möglich irgendwie. Also dass Gefühle nicht unbedingt vorgegaukelt werden oder vorgespielt werden, sondern wirklich, er checkt so oder so. Und wenn du immer noch drauf beharrst, gefühlt, auch noch fünfmal, nee, mir geht's wirklich total gut, aber schon Tränen in den Augen hast und eigentlich geht's ja nicht wirklich gut, merkt er das und das bringt so eine Unsicherheit hoch, weil er nicht so richtig weiß. Er steht in diesem Konflikt, glaube ich, jetzt dem, was du sagst oder glaube ich dem, was du mir zeigst. Und das merken die Kinder natürlich auch ganz schnell. Und das dann vielleicht auch einfach zu benennen, da sind Worte halt irgendwie auch Macht, wenn ich mein Gefühl benennen kann, gerade weil das eben so gefühlsstarke Kinder sind. Wenn ich das benennen kann, kann ich es reflektieren und dann habe ich das irgendwo in der Hand, dann kann ich es auch besser kontrollieren beziehungsweise regulieren. Wenn ich das nie gelernt habe, weil mir vielleicht immer gerade gesagt wurde, ach, heul nicht, ist nicht so schlimm oder sei nicht so böse oder...
Ja, also so Verallgemeinerung, ne? Weint Kind XY ganz schlimm oder ist wütend, ne?
Ja, der Erwachsene kann es wieder nicht ertragen.
Wie kannst du denn, ja genau, so nicht aushalten, ja. dass diese Wut jetzt einfach da ist und dann wütend sein und dann zu sagen, wie kann man nur so böse sein? Also ich finde böse und lieb, das sind so Kategorisierungen, die sind alles und nichts. So und
das ist einfach nur eine Wertung.
Ja. Könnten wir jetzt ausholen und zum Thema Schule uns unterhalten oder zum Thema Kita, obwohl die teilweise ja schon besser aufgestellt sind als Lehrer, die Lehrerschaft oder das Schulsystem, was ja auch noch sehr leistungsorientiert ist. Ne? Aber das ist halt das, was Moro-Kindern auch oftmals das Genick bricht, ne? Die auch unter diesem Druck, diesem permanenten Dauerdruck, und das kennen wir alle, wenn wir unter permanenten Dauerstress stehen, ne? Burnout haben auch Kinder. Wie oft haben denn Kinder Magen-Darm-Schwierigkeiten ohne ersichtlichen Grund? Einfach oder auch, wir erwarten von unseren Kindern, dass sie so Mini-Erwachsene sind und gleichzeitig behandeln wir sie wie Menschen zweiter Wahl gefühlt, ne? Also haben keine Rechte, müssen funktionieren, so wie es von außen wie wird ihnen das auferlegt und Leistung bringen die ganze Zeit und
angepasst sein.
Genau, bloß nicht irgendwie aus der Norm fallen oder so. Ich meine, da könnten wir jetzt, wie gesagt, ein ganz großes Fass aufmachen, aber um nochmal auf die Frage zurückzukommen, was man als Eltern da so machen kann, dann ist es tatsächlich Selbstwertsteigerung und Stabilisierung, Druck rausnehmen. Reden, Gefühle benennen, sagtest du ja auch, das ist ein gutes Thema. Authentisch sein, Struktur, ne? Also alles, was Sicherheit gibt. Ich weiß nicht, wie es bei Richi ist oder bei beiden vielleicht auch, aber ich weiß, meine Mädels und auch ich als Moro esse oft gerne gleichbleibende Sachen, die ich kenne. Nichts fancy-mäßiges Ausgefallenes und probiere mich da so durch, sondern ich mag gerne gleichbleibende Nahrungsmittel, um da einfach nicht drüber nachzudenken. Das ist eine potenzielle Gefahrenquelle, weil ich nicht weiß, ob dieses abgefahrene Gewürz, Curry, nein, da gesundheitsschädlich ist, aber ich habe auch gerne die Kontrolle und ich denke, also wie gesagt, du machst das intuitiv sehr gut und sehr richtig. Ich glaube auch mit dem Papa an der Seite, der glaube ich auch nochmal eine andere Seite irgendwie bedient, ne? Das ist, so soll es ja eigentlich auch sein. Zwei Seiten, zwei Erziehungshälften. Das passt schon, glaube ich, ganz gut. Also, die beiden haben schon einen guten Hafen, wo sie sie selbst sein können.
Ich hoffe es.
Ja,
weil man ja immer, es schwingt ja immer das schlechte Gewissen mit. Man hat die Kinder jetzt aus der Familie, also die Familie zerrissen. Ja, und sie werden nicht in der Kernfamilie so groß, wie es eigentlich gedacht war. Ne?
Wir waren letztens bei einer Weiterbildung und da meinte der Dozent zu uns, so kleine Traumata brauchen die ja auch, sonst haben die auch gar nichts zum Aufarbeiten. Und die müssen sich ja auch irgendwo abgrenzen und dran aufreiben. Natürlich, also die müssen ja auch ihr eigenes Ding fahren, ne?
Ja.
Und wenn wir, wir können ja gar nicht perfekt sein. Und ganz viele Moro-Kinder, die ja dann auch teilweise mit Absicht provozierend negatives Verhalten zeigen, um zu gucken, du magst mich, so wie ich bin, aber magst du mich jetzt immer noch? Ne? Also so dieses Abchecken. Bist du wirklich ehrlich? Und weißt du, und dann im Vergleich dazu meine Kinder, ich weiß nicht, beide, glaube ich, mit einem Jahr, mit anderthalb, haben die sich geweigert, das anzuziehen. So sehen die Fotos auch aus. Haben die sich geweigert, das anzuziehen, was ich wollte. Ich hab
Lachshosen. Gerade die Kleine, die ja genau wusste, die Socke, die zwickt, oh. Die Strumpfhose ist zu eng.
Dann durften es keine gleichen Socken sein. Dann mussten die links rumgedreht werden. Denn bis heute nicht die Hose, das ist eine Stehhose, das ist eine Sitzhose. Das ist auch total in Ordnung. Und wir finden.
Das kennen wir ja auch.
Das kenne ich von mir auch. Ich kann das auch gar nicht. Ich
habe eine Stehhose an heute. Das ist nicht so toll ausgewählt.
Ja, ich kenne das auch und ich kann das auch total nachvollziehen, aber ja, also die waren da sehr früh auch eher im Widerstand und auch, wenn man unter Stress gerät, ne, was passiert? Kampf oder Flucht. Und ja, also entweder kämpfen sie oder sie flüchten und Richard geht lieber zurück und sagt, such du mir mal lieber aus. Und meine beiden sind so, nö, bevor du mir hier irgendwas aufzwingst, was eventuell zwicken könnte oder sich nicht gut anfühlt, entscheide ich das eher selbst.
Oh, als ich, wie gesagt, mir mein Buch durchgelesen habe, die ersten 3 Jahre, dachte ich ganz auf Gott, war das schrecklich. Oh, stimmt, war das schlimm. Oh, das war eine schlimme Zeit.
Was genau meinst du da? Also,
oh, die Heulerei. Dann Durchfall. Da hat sich auch früh rauskristallisiert, wie die Kinder so sind. Ja, Ida, die dann anfing zu sprechen, immer ein bisschen hinter Richard hinterher. Der war entwicklungsmäßig immer ein bisschen vor seiner Schwester, erstaunlicherweise.
Mhm. Das sagt man Morus übrigens auch nach, dass die Sachen schneller erlernen.
Ja.
Ne, die sind auch in ihrem Bewegungsverhalten viel, viel schneller.
Konnte also, alles früher, ja. Mhm. Dann hat Ida angefangen zu sprechen. Und dann ein paar Monate später hat sie einfach wieder aufgehört. Hat nur noch mit uns gesprochen als Eltern oder so.
Also das hattest du erzählt, stimmt.
Da war dann Ruhe. Wenn ein Besuch da war oder wir waren irgendwo, Ruhe. Hat die nichts mehr gesagt. Und das ist ja heute noch so. Die ist so schüchtern. Aber wenn sie in ihrem sicheren Umfeld ist, dann, naja, wie schüchtern da halt so sind. Ja, dann geht, dann hält die Schnute, dann wird sie auch aggressiv. Richard hat jetzt den Mund, jetzt rede ich. Du beschimpfst dich über mein Leben. Hat sie mit 5 oder so, hat sie das mal zu ihm gesagt.
Vielleicht nochmal ganz kurz. Wenn dieses Moro-Verhalten oder dieses FPR-Verhalten, das muss nicht immer, also wenn das keinen Leidensdruck macht, muss das nicht irgendwie besonders therapiert werden oder so, ne? Also muss ich nur mal ganz kurz irgendwie sagen. Also weil ganz oft ja dann auch die Frage kommt, was kann ich machen? Ist das, muss mein Kind jetzt zur Therapie? Muss ich Psychotherapie machen? Muss irgendwie 12 Monate Internat, ist das das Richtige? Nein, es kommt immer auf den Leidensdruck an und wie viel die Familie, die Eltern da auch tragen können. Ne? Also wenn, es ist natürlich auch durchaus legitim zu sagen, hey, ich bin jetzt nicht der strukturierte Typ oder der Typ, der da wahnsinnig konsequent ist oder Rituale da wirklich durchziehen kann von jetzt auf gleich. Ich brauche da Hilfe von außen, in welcher Form auch immer, dann ist das auch durchaus in Ordnung, sich da Hilfe von außen zu holen. Es gibt die Möglichkeit, das zu integrieren, also diverse Therapieformen. Kommt natürlich immer auf den Schweregrad an, ne? Wie groß ist das Reflexprofil im Sinne von, was muss alles, müsste noch nacherlebt werden und integriert werden oder gehemmt werden.
Aber nur, wenn der Leidensdruck hoch ist.
Wenn der Leidensdruck hoch ist, genau. Mhm. Gut. Geburtsberichte, so, also jede bereits Mama sowieso, bevorstehende Geburtsmama, finden Geburtsberichte in welcher Form auch immer total spannend. Und ich finde es auch total wichtig. Ich glaube, wenn jetzt irgendeine Mama zuhört, mit In-vitro-Schwangerschaft und dann meinetwegen auch Zwilling denkt, oh mein Gott, endlich habe ich mal so einen kleinen eventuell Blick in die Zukunft. Was kann eigentlich passieren? Wie kann ich damit gut umgehen? Und ich glaube, das irgendwie so ein bisschen transparenter zu machen, ist, glaube ich, total schön. Es, glaube ich, geht auch gar nicht um den Mehrwert. Wäre natürlich cool, wenn das auch ein bisschen das Thema frühkindliche Reflexe, Nervensystem und Beruhigung, Co-Regulation,
aber wenn man sich wiedererkennt, ne? Als Mutter einem Kind, das eventuell auch Reflex.
Und das ist doch letzten Endes das, was wir ja uns auch immer suchen, ne? Wenn du denn da sitzt und irgendwie in deinem Kämmerchen, in deinem Kämmerchen sitzt, und ich weiß nicht, weißt du noch, als wir uns kennengelernt haben und ich weiß nicht, wie wir beide auch natürlich in so einer Phase total frustriert sind, wenn die diese Entwicklungssprünge gemacht haben und wahnsinnig wütend waren, viel geweint haben, viel geattert haben. Du konntest denen irgendwie gar nichts recht machen. Und ich war so froh um diesen Austausch, den wir dann hatten und sagen zu können, nee, Leute, ich bin hier auch echt mal beschissen drauf. Das geht mir gerade richtig auf den Sack. Dieses permanente Rumgeschleppe, Rumgetrage, und ich bin auch nicht immer verfügbar. Ich möchte auch mal meinen Körper für mich haben. Und ich finde, das kommt auch viel zu kurz bei Mamas, weil du immer das Gefühl hast, du musst immer so total entspannt sein.
Ja.
Du musst immer alles. Ja, es ist total easy. Ja. Ich begleite auch. Es ist mir total egal, ob ich nur 21.30 Uhr ins Bett gehe oder nachts um 2 bis um 5 wach bin. Es ist total easy. Ich nutze dann die Zeit und bin in Verbindung mit meinem Kind. Wenn das Frauen und Mütter können, ich wirklich, Gruß geht raus. Neid, ganz viel Neid. Ich wünschte, ich wäre so. Gönnt wirklich. Ich könnte das. Ich kenne ja auch die ein oder andere Mama, wo ich denke so, oh toll. Wie kann man da sitzen und diese Ruhe immer wieder haben? Aber ich finde es auch wichtig zu sagen, okay, Leute, hier ist meine Grenze oder mein Gartenzaun erreicht. Ja. Können wir mal bitte darüber reden und das Ganze transparent machen, dass es manchmal auch einfach echt anstrengend ist. Ja? Und dass es auch okay ist, dass es anstrengend ist und dass man sich Hilfe sucht woanders, ne?
Ich war auch unheimlich froh, als das mit uns dann begann, dass ich noch eine Mutti hatte. Also ich habe ja noch eine Freundin.
Mutti, hast du gehört?
Eine Mutti.
Mit Doppeldirk, ja, eine Mutti.
Eine Mutti. Eine hatte ich ja auch, meine Freundin. Aber dass noch jemand mit mir was zu tun haben wollte. Das klingt so doof, aber ich konnte in keinen Kurs länger gehen. Alle haben mich immer nur mitleidig angeguckt, weil ich entweder am Füttern oder am Wickeln war. Ich konnte an nichts teilnehmen, so richtig. Babyschwimmen war ja gar nicht dran zu denken. Und dass man dann doch noch mal mehr als nur ein oder zwei hat zum Austausch und auch einen ehrlichen Austausch. Ja? Man hat ja auch im Bekanntenkreis genau diese Muttis, die das nie zugeben würden, sich nicht trauen zu sagen, ich bin auch einfach mal am Arsch. Ja. Ich kann nicht mehr. Ja. Das war wirklich schön, ja.
Jetzt haben wir noch jetzt Schluss.
Tschüssi, Geo.
Ciao, Kakao.
Schön, dass du da warst. Das war
vielen Dank.
Richtig, richtig cool.
Ja.
Ich würde sagen, wir sagen
tschüss.
Tschüss.
Tschö mit Ö.
Tschö mit Ö.
Ciao.
Tschüss.